Ein Buchpreis ist im Allgemeinen eine feine Sache. Der Beehrte wird entlohnt für oft erhebliche Mühen, der Leser bekommt die ultimative Empfehlung, der Verlag den wirtschaftlichen Erfolg und die eitle Kritikerschaft einen Grund, gemeinsam trinken zu gehen, denn man kann einer Meinung sein, ohne das gekrönte Werk wirklich lesen zu müssen. Ein ganz besonderer Glücksfall ist ein solcher, hier der Deutsche Buchpreis für Uwe Tellkamps Dresden-Wenderoman Der Turm. Wenn das Buch ein 1000 Seiten dickes Konvolut über eine Zeit und einen Ort ist, der den immer noch vornehmlich westdeutschen Kritikern von FAZ bis Süddeutscher trotz gegenteiliger Beteuerungen vollständige Wurst und wenn nicht dies, dann höchst zuwider ist, der Zone. Ebenso überglücklich dürfte der Geehrte sein. Ist das Manuskript doch auf Papierbögen mit dem Wasserzeichen Ambition geschrieben? Und auch der Verlag reibt sich im besprochenen Fall die Hände ganz besonders heiß, handelt es sich beim Turm doch im Grunde um einen Heimatroman, was in diesem Lande von jeher reißenden Absatz garantiert. Wen man bei dieser Party schamlos übers Ohr haut, ist der Leser. Denn wer sich nach all der feuilletonschen Lobhudelei voller Hoffnung in seine Buch- und Kunstbuchhandlung begibt, 3 bis 4 durchschnittliche Oststundenlöhne auf die Verkaufstheke legt und sich des Abends auf das Sofa, um sich mal wieder einem dicken, großen Werke zu widmen, braucht, je nach Gutmütigkeit, zwischen 30 und 300.000 Seiten, um das Buch in sein Bücherregal in der Abteilung »Hab ich auch« einzuordnen, zwischen Dichtung und Wahrheit, dem Echolot und was man sonst noch gekauft hat, weil es Kanon oder Klassiker sei. Oder werden würde. Das ist für den wirtschaftlich unterversorgten Käufer des Werkes, um den es sich eingedenk des Ortes der Handlung häufiger handeln dürfte als üblich, bitter. Für den Autor ist es je nach Sensitivität und Sensibilität völlig ohne Belang oder das Ende einer erfolgreichen Karriere, bevor sie begonnen hat. Denn man kann mit einem Buchpreis einen Schriftsteller erschlagen, wie mit einer Axt. Heinrich Zille möge mir verzeihen. Nun, nach dem, was uns als Einwohner der Dresdner Kleinstadt vom Autor bekannt ist, verbunden mit wahrgenommenen Interviews und des Autors schriftstellerischem Selbstbewusstsein, das einem auf jeder Seite des Buches anspringt, halte ich es für vertretbar, den Leser deutlich zu warnen. Dieses Buch ist nicht wirklich mit Vergnügen lesbar. Dass ein Werk nicht wirklich lesbar ist, muss für dessen Qualität und Empfehlungswürdigkeit zunächst keine große Rolle spielen. Ein Joyce und ein Shakespeare sind nicht immer ein Vergnügen, aber belohnen mit Tiefe und Transzendenz. Es gibt jedoch eine Unlesbarkeit, die dem Leser Schmerzen zufügt. Man ahnt Schlimmes beim ersten Wort des Buches. Das Vorwort, der Prolog von mir aus, ist überschrieben mit Ouvertüre. Es gibt nicht wirklich viele Sujets, die eine solche Überschrift ohne gehobene Augenbraue am Auge vorbeiziehen lassen. Vielleicht eine Biografie Bachs oder von Karajans. Als erstes Wort eines DDR-Wenderomans jedoch ist Ouvertüre peinlich. Das Vorwort selbst sind dann 4 Seiten leicht pubertäre Kunst, eine düstere Beschreibung Dresdens der 80er in bildreicher Metaphernsprache, die man prinzipiell machen kann, die aber in ihrer Ausführung sehr oft unrhythmisch gerät, weil der Autor noch das eine Bild, die eine Aussage zu viel, den einen Original-DDR-Namen einbauen muss, sodass man sich in den Bildern des Autors leider oft nur so weit verlieren kann wie in, sagen wir, einem Gospel des evangelischen Kirchenchors zu Freiberg. Man versteht die Idee und leidet bei der Ausführung.
In denen sich langsam an Erinnerungen vergiftende Fossile hausten, Topfpflanzen hegten und den Kompass über den knarrenden Parketten unbeirrbar auf Weimar gerichtet hielten, übrig geblieben in den Rosen, die um die Insel wuchsen, über die Ziffernblätter der Uhren, die rosteten und deren Perpendikel zwischen den Polen Stille und Unstille. Es war eine, bloß Lärm oder Geräusch war es nicht, durch unser Leben schnitten. Wir hörten Musik, Eterna, Melodia hießen die Schallplatten. Bei Herrn Trübel gab es sie zu kaufen. Im Schallplattenladen Philharmonia an der Bautzener Straße oder im Kunstsalon am Altmarkt. Die große Uhr schlug. Dresden. In den Musennestern wohnt die süße Krankheit gestern. Suchend. In der Nacht der Strom. Wald wurde Braunkohle. Braunkohle bildete Flöze unter den Häusern. Die Grubenmalwürfe wühlten sich vor und schürften die Kohle. Förderbänder ließen sie zu den Heizern wandern, in die Kraftwerke mit ihren Feuerschloten, in die Häuser, wo aus den Schornsteinen der saure Rauch stieg, der die Mauern zerfraß und die Lungen und die Seelen, die Tapeten in Krötenhaut verwandelte, die abblätternden und blasenwerfenden Tapeten in den Zimmern, vergilbt und durchzogen von den Kotschnüren des Ungeziefers. Wenn die Öfen angeheizt waren, schienen die Wände zu schwitzen und sonderten Nikotin ab, das sich seit alten Zeiten darin festgesetzt hatte. Wurde es kalt, gefroren die Scheiben. Überzogen sich die Tapeten mit Reif, Farnschlieren und öligem Eis. Wie Fett in einer unabgewaschenen, in eine ungeheizte Abstellkammer verbannten Pfanne. Ein gelber Vogel, der manchmal in unseren Träumen krächzte, wachte über allem, der Minolpirol. Und wenn die Uhren schlugen, waren unsere Körper erstarrt und gefangen. Die Rosen wuchsen, schrieb Meno Rode.
Richtig. Meno Rode wird der Autor dieser Zeilen benannt. Man entziffert, peinlich berührt, das Anagramm Omen drohe. Der Stil des Prologes taucht auf den nächsten 1000 Seiten Gottlob nur selten auf und wenn, dann dankenswerterweise in Kursiv gesetzt, um Überlesensmöglichkeit zu signalisieren. Das absurde, lesefluss-brechende DDR-Product-Placement bleibt dem armen Leser leider als permanente Belästigung erhalten. Es mag exakt als solche konzipiert sein, möchte Authentizität erzeugen oder den Rezensenten die Bewunderung Telkamscher Originalität in die Kritik schreiben machen, es ist am Ende eine ständige Störung in vielen gut formulierten Absätzen und Sätzen. Und das ist die inhärente Tragik des Buches. Telkamp schreibt seitenweise gute Prosa, beherrscht es, Personen zu zeichnen und Stimmungen zu erzeugen, permanent jedoch durchbricht er seinen eigenen Erzählfluss mit einer frappierenden Unsensibilität seiner eigenen Kunst gegenüber. Auf der Handlungsebene springt er zwischen den Perspektiven der vielen handelnden Personen, was legitim ist, wenn es einem Zweck, einem Handlungsstrang zum Beispiel dient oder der Autor lose Short-Stories aneinanderreihen möchte. Telkamp jedoch benutzt das Stilmittel, zumindest sekundär dazu, dem Roman Buddenbrock'schen Umfang zu geben, indem er in 20 Jahren geschriebenes Material ineinander verschränkt, was dazu führt, dass man aus der ehrlichen Freude über flüssig geschriebene Episoden je herausgerissen wird durch ein nur mühselig passend gemachtes Stück frühen Telkamp, irgendeine für den Autor sicher wichtige Schrift, die sich irgendwann mal gut im Nachlass macht, im Kontext des Buches jedoch wenig Sinn ergibt. Bitter zudem, dass gerade ein solches nicht wirklich überzeugendes Stück Prosa das Buch über lange Seiten einführt und die Gutmütigkeit des Lesers strapaziert, bis hin zu satzweise zitierten Andropow-Zitaten.
Was mich beunruhigt, warf Ulrich ein, der sich neben Christian gesetzt hatte und wohl die Wogen etwas glätten wollte, ist das, was Tschernenko und Andropow so ziemlich in der Mitte ihrer Reden gesagt haben. Den Frieden könne man von den Imperialisten nicht erbitten, sondern nur verteidigen, indem man sich auf die starke Macht, unüberwindliche, unterbrach Niklas und hob den Eislöffel, unüberwindliche Macht. Ich habe mir das im Tageblatt angestrichen. Nun dann so. Also unüberwindliche Macht der sowjetischen Streitkräfte stützt. Klingt ziemlich militant. Das beunruhigt mich. Siehst du, da hast du's, schien Richards triumphierender Blick, den er Meno zuwarf, sagen zu wollen. Sein Eisbecher war bereits leer, obwohl er eine große Portion gegessen und mehr gesprochen, als sich auf den Genuss der Eiscreme konzentriert hatte. Christian argwöhnte, dass sein Vater in der Hitze der Rede gar nicht bemerkte, was er aß. Richard schwenkte den Löffel. Was das heißen soll, ist ja auch glasklar. Dass wir natürlich weiter an der kurzen Leine Moskaus hängen werden und dass keine Lockerung eintreten wird. Im Gegenteil. Ich habe die beiden Reden genau gelesen. Übrigens, Meno, stimmt es nicht, dass Sie nicht schreiben, dass Andropow Geheimdienstchef war. Zwischen den Zeilen schreiben Sie es nämlich doch. Tschernenko sagte, lasst mich mal kurz überlegen, ja, Juri Wladimirowitsch habe Erfahrung aus vielseitiger Tätigkeit in der Innen- und Außenpolitik auf dem Gebiet der Ideologie. Auf dem Gebiet der Ideologie, ich bitte euch, was heißt denn das? Innenpolitik und Außenpolitik. Wenn man die beiden Begriffe zusammenzieht, sehe ich doch drei dicke kyrillische Lettern leuchten. K, G und B. Außerdem sagt Tschernenko, dass Andropow bei der Festigung der sozialistischen Gemeinschaft und bei der Gewährleistung der Sicherheit, Meno, was meinst du als sprachsensibler Mensch eigentlich zu diesen ewigen Genitiven, der Sicherheit unseres Staates eine große Arbeit geleistet habe? Na und wo kann er die denn wohl geleistet haben? Bestimmt nicht im Kolchos. Ich sage euch, nicht einen Millimeter wird dieser Andropow vom Dogma abrücken.
Tragisch ist an dieser Buchstreckung nicht nur die Verdünnung des Inhaltes und das stilistische Durcheinander, es verhindert auch ein kohärentes Bild der Zeit und wenn es Telkamp auf irgendetwas angelegt hat, dann ist es doch wohl dieses. Soeben gehörte Szene beispielsweise beschreibt eine Geburtstagsfeier, die nicht nur wegen der absurden Fähigkeit der anwesenden Andropow-Reden zu zitieren unglaubwürdig ist, auch die Ansichten des Vaters des Haupthelden und alter Ego von Uwe Telkamp, Richard, der in gleicher Szene postuliert, Reagan macht es richtig, der gibt sich keinen Illusionen hin, Russen verstehen nur eine harte Sprache, Todrüsten, sind, und man fragt sich unbewusst, durch den Schleier der Rücksicht geschrieben und haben wenig mit der Gedankenwelt des Dresdners Anfang der 80er Jahre zu tun. Demgegenüber stehen sehr plastisch geschriebene Alltagsszenen aus dem Leben in Dresden. Aber auch diese oft mit einem kleinen Hang zur Übertreibung. Oft hat man das Gefühl, Tellkamp überintellektualisiert die handelnden Personen und unterprivilegiert sie. Wenn 1982 zum 50. Geburtstag eines angesehenen Arztes, dessen Söhne wie Zonenklaus und Günther über Schweineländchen und Bananen staunen, kolorisiert man vielleicht das DDR-Bild des notorisch Ossi-scheltenden Wolfgang Herles, ist aber weit von der Realität entfernt. Nicht, dass wir 1982 viele Bananen gehabt hätten, aber es war uns im Allgemeinen ziemlich egal. Und wenn man in der Großstadt in die Gaststätte ging, gab es Fleisch und Reis, nicht nur zu 50. Geburtstagen. Als dritte Form im Stilmix unterbrechen in loser Folge kleine Kunstszenen, ähnlich dem Vorwort den Erzählfluss, welche ebenso DDR-Alltag beschreiben, aber kunstsinnig schwerstverständlich sind und wohl sein wollen, die den Leser zwischen ultrarealer Beschreibung und flauschigem Gedankenschwiff fesseln könnten, wären sie nicht wie das Vorwort von rhythmischer Unwucht geschlagen.
Das sorgfältig war, sorgfältig unterstrichen. Fräulein Leukroth, die Tochter des gegenwärtigen Besitzers, saß gewiss an ihrem Schreibtisch im Korridor zwischen den beiden Stuben des Antiquariats und schrieb, wobei sie die Stahlfeder in ein Fässchen Eisengallustinte des VEB Barock tauchte und die überflüssigen Tropfen sorgfältig am Glasrand abstrich. Ich vermutete, dass sie mit bedeutenden Geistern der Vergangenheit in Verbindung stand, denn die kratzende Feder auf dem an den Rändern gilbenden Papier, die Tinte, die den womöglich im weiten Ortlosen, wahrscheinlicher aber hier in den Treppen zwischen und in den Büchern, sich aufhaltenden Mahnen vertraut vorkommen musste, würde sie zu rufen vermögen. Es würde gelingen, sie aus den Himmeln über Dresden in Salomos Flasche zurückkreiseln zu lassen. Und es genügte ein Kattunvorhang, bedruckt mit moorgrünen Blumen, Fräulein Leukroth trug ein Kleid aus gleichem Stoff, vor dem Fensterlicht für die nüchtern wirkende Beschwörungskunst, bei Dämmerung und Nacht, wenn der holzgeschnitzte Büchernarr nebenan in der Stubenecke zum Leben erwachen und gemeinsam mit seinen Angestellten das Antiquariat übernehmen würde, konnte Fräulein Leukroth, so dachte ich, gar nicht anders, als mit den gerufenen Geistern zu verschwinden. Bis mir eines Tages die Angestellte von der altersschwachen Registrierkasse in der vorderen Stube gegenüber der betreten verbotenen Tür zuwinkte und mir, indem sie ihren Blick gen Zimmerdecke hob, einen Zettel Fräulein Leukroths zuspielte. Es wäre nicht nur wünschens, sondern auch begrüßenswert, wenn Sie die Güte hätten, der Porzellanblume über ihrem gewöhnlichen Durst hinaus Wasser zukommen zu lassen. Aus bestimmten Gründen sollte das Wasser, mit dem nichtsdestoweniger sparsam umgegangen werden muss, abgestanden sein. Wir standen im Hausflur und lauschten. Es musste ein Montag sein, denn hinter der Schleiflacktür hörte ich nur das Gemurmel meiner Erinnerungen. Nicht die einem Kunden, jetzt den unachtsamen Umgang mit Rororo-Paperbacks verweisende Stimme der Dame mit der Papierrose, Herrn Leukroths Schlurfschritt unter dem sakrosankt dimensionierten Jupiter-Gipskopf Goethes, der über Schrankflügeln mit filigran steckenden Schlüsselchen thronte, die Heftpflasterkrawatten trugen ebenfalls.
Stoff genug also für ein gutes und zwei schlechte Bücher. Aber es sollte eines werden, ein Bodenbrock, ein Mann ohne Eigenschaften. Fazit, so kann man DDR-Geschichte nicht erhalten. Inhaltlich nicht, wie meine Kollegin ausgeführt hat, aber auch stilistisch erweist sich Uwe Tellkamp als so hochtalentiert wie mangels Abstand zu Thema wie eigenem Können überambitioniert. Dem deutschen Buchpreisträger wünsche ich bei aller Kritik, dass er sich von diesem Ritterschlag erholt.